Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Silvia Vollmer-Werner. Silvia ist Sängerin, Klavierlehrerin und Musikpädagogin aus Kassel. Ihre Musik hat einen gefühlvollen, oft tanzbaren Groove mit Gitarre, Akkordeon oder Klavier auf Englisch, Französisch oder Deutsch. Schon seit ihrer Kindheit ist Musik ein großer Teil von Silvias Leben. Da gibt es Erinnerungen an eine Spielzeuggitarre, an ein Lichterfest mit Oma und Buchstaben anstelle von Noten. Im Backstage-Podcast beschreibt Silvia ihren spielerischen Zugang zur Musik, wie viele kleine Schritte nötig sind, um in der Kunst weiterzukommen, wie sie mit Zweifeln umgeht und was sie über Straßenmusik gelernt hat.
Und baust du an deinem Lebenswerk wie an einem einzig großen Riesenberg aus endlos fragmentierten, häufig korrigierten To-Do-Listen rum, dann dreh dich mal um. Welche Kraft ist es, die dich anfeuert, dich belebt, dich gestaltet, steuert? Deinen Stil, deine Stimme, Ton, deine Kommunikation.
Hallo Silvia.
Hallo Leni.
Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen.
Ja, ich finde das auch wunderbar. Vielen Dank.
Ich habe schon ganz viel über dich gelesen, weil du hast eine sehr umfangreiche Webseite. Da findet man einiges über dich. Und da habe ich auch einiges gefunden, wo ich ein bisschen schmunzeln musste oder dachte, oh, da wüsste ich gerne die genaue Geschichte dazu.
Okay.
Zum Beispiel, wie das bei dir mit der Musik angefangen hat. Denn du hast dir im Kindergarten eine Gitarre irgendwie selbst gebastelt aus Bauklötzen oder so. Erzähl mal, wie fing denn das bei dir an mit der Musik?
Ja, also ich war wirklich sehr fasziniert von Musik und hatte eine ganz liebevolle Erziehung, die eben da im Morgenkreis Gitarre gespielt hat, und ich wollte das unbedingt auch machen. Und wir hatten so ein Konstruktionsmaterial, das waren so quadratische und dreieckige Plättchen in Rot und Blau, und dazwischen gab es so weiße Verbindungsteile. Man konnte die so zusammenschieben, so wie so Nut- und Federbretter.
Ah.
Ne? Und dann habe ich mir da eine Gitarre gebaut. Die hatte noch nicht mal Saiten, also keine Gummibänder oder was dran. Das war einfach nur meine Vorstellungskraft und Fantasie. So ein langer Stock und ein bisschen, ja, ein Quadrat da dran. Und dann war das meine Gitarre.
Und dann hast du quasi deine Erzieherin begleitet auf deiner kleinen Gitarre.
Ja, und alle Kinder. Also wir haben da alle zusammen gesungen. Ja. Die Affen rasen durch den Wald oder irgend sowas.
Wie war das bei dir zu Hause? Gab es da auch Musik? Kommst du aus einer Musikerfamilie?
Ja, also mein Vater war Musiker und hat wirklich sehr viel Musik gespielt. Es gab eine Heimorgel zu Hause und es gab eine Gitarre, es gab Flöten, kleine Trommeln, Rasseln und so weiter. Und so wirklich in der ganz frühen Kinderzeit war es vor allem so, dass ich eben meinen Eltern zugehört habe. Ne? Meine Mama hat auch gerne gesungen, die eher so zum Radio, irgendwelche Schlager und Oldies. Und mein Papa war so der Live-Musiker, die Mama mehr so die gern getanzt hat. Und das hat sich dann auch ganz gut kombiniert. Also was ich ganz früh gelernt habe und total begeistert war, ist Twist zu tanzen. Also ich bin ja auch so eine total begeisterte Tänzerin. Wenn
cool.
irgendwo ein Twist läuft, denke ich an meine Mama zurück. Meine Eltern leben beide leider nicht mehr. Ja, aber das war so die Urzündung. Und was auch ganz wichtig war, war meine Oma, bei der ich viel war, also in Ferien oder an Wochenenden. Wir haben eben alle noch in einer Stadt gewohnt früher, und so war das recht leicht, da sich regelmäßig zu sehen. Und die hatte auch eine Orgel, die hat auch regelmäßig Gottesdienste begleitet in der Heilsarmee, da kam die so her und hat ganz viel gesungen und auch Gitarre gespielt. Und so eine ganz, ganz schöne Erinnerung, die ich an meine Oma habe, ist, dass wir da in Ferien irgendwann, es war Herbst, es war kühl, es war Ekelwetter, auf die Idee kam, lauter Kerzen anzuzünden, ein privates Lichterfest einfach aus Fantasie zu erfinden und zu sagen, jetzt singen wir alles, was uns gute Laune macht, und gegen dieses miese Wetter und gegen diese Kälte da draußen, weil ich nicht raus konnte zum Spielen. Und mein Bruder hatte auch mitgesungen. Und wir haben, ich weiß nicht, über eine Stunde lang gesungen, einfach alles, was uns einfiel.
Es klingt aber jetzt sehr praktisch, ne? Also von der Herangehensweise.
Total.
Hast du auch sowas wie Notenlesen dann schon früh gelernt oder war das gar nicht so?
Nee, das hat keine Rolle gespielt. Also so wirklich als Kindergarten und in der Grundschule dann ein bisschen, ja, da gab es noch, das war noch so diese klassische Schule, alle haben ein Jahr Blockflötenunterricht und dann gab es das zweite Jahr freiwillig und da bin ich auch dabei geblieben. Also so. Da gab es dann so die ersten Noten, wobei Katastrophe, es wurden halt schön die Buchstaben drunter geschrieben. Ne? Und als ich irgendwann anfing, auch Melodien hinschreiben zu wollen, dann habe ich auch erstmal Buchstaben notiert. Also aus heutiger Sicht, oh no. Also ich habe dann totalen Umweg gewählt erstmal. Und habe dann später, da war ich allerdings schon 12, kam ich selbst auf die Idee, ich möchte gern Akkordeon spielen. Weil ich irgendwo ein Jazz-Akkordeon gehört habe und fand das so super klasse, dachte ich, ja, dieser ganze volkstümliche Kram, nee, das nicht, aber Jazz, das will ich können. Und musste dann aber begreifen, dass es mitten durch die ganze volkstümliche Musik eben auch erstmal durchgeht. Das sind eben die, also ich glaube, heute ist das auch anders, wenn ein Kind oder Jugendlicher käme und sagt, ich würde gern was Jazziges lernen, dass man da auch einen anderen Einstieg finden könnte. Nichtsdestotrotz, die Lehrerin war super geduldig und liebevoll und immer mittwochs war dann der Schreck, oh nein, es ist Mittwoch und ich habe noch nicht geübt. Aber ja. Sie sagte dann, naja, also dann, okay, dann üben wir halt zusammen. Manchmal war sie auch genervt, aber so diese Haltung, dieser Satz, komm, dann üben wir halt zusammen, das hat mir total so den Druck rausgenommen und mich so dranbleiben lassen, irgendwie dann auf meine Weise auch. Und so kam ich da doch voran. Und leider war es dann allerdings, als so die ersten jazzigeren Stücke begannen, der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe. Da war dann Schulwechsel, Umzug und so weiter. Und dann hat es einfach nicht mehr zeitlich gepasst. Da war ich schon 18. Und dann habe ich aufgehört und das gute Stück stand jahrelang eigentlich erstmal nur in der Ecke. So.
Ich kann noch mal kurz zurück, was ich total wertvoll finde, ist, was du gerade beschrieben hast, wie man ein Musikinstrument lernen kann, weil ich gerade auch in diesem Podcast hier manchmal schon das Gegenteil gehört habe von MusiklehrerInnen, die so richtig mit der Reitpeitsche kommen und einem dadurch es total versauen. Mhm. Das Instrument, die Freude an der Musik und auch das Selbstbewusstsein, dass man das doch kann und so. Mhm. Da kann man so viel falsch machen und es ist wunderbar, wie du beschreibst, wie man es richtig machen kann. Nämlich das Kind in dem Fall einfach nehmen, wie es ist. Es hat nicht geübt, okay, ja, nicht bestrafen, sondern gut, dann machen wir das jetzt gemeinsam. Yeah. Das finde ich total schön. Du hast also erstmal nur Akkordeon gespielt, aber heute spielst du ja auch noch mehr Instrumente. Kam das dann auch erst später, oder was?
Also mit der Gitarre fing das so in der Jugendzeit an. Ich war so ein Kind, bin so in Kirche sozialisiert, ne, habe da alle Gruppen mitgemacht, von der Kinderkirche an über Jungschargruppen und so, was es da alles gab. Und habe mich da auch drin wohlgefühlt. Das war so mit Freunden und hatte eine schöne Verbindung. Hab auch meine Reibereien gehabt und Diskussionen dann später. Aber fand ich immer konstruktiv. Und da gab es eben auch so Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten. Da war eigentlich immer irgendwer, der irgendwo eine Gitarre hatte. Ne? Also da ist sie wieder aufgetaucht, so nach dem Kindergarten. Zu Hause nicht so stark. Meine Mutter hatte zwar eine da rumliegen, aber hat nicht so oft drauf gespielt. Sagte auch, ach, ich kann das nicht mehr. Für meinen Vater waren es mehr die Tasten. Und dann bei diesen Freizeiten zusammen singen und Gitarre, das und Lagerfeuer, das hatte einfach so einen Charme. Und dann ging das so, dann wurde die Gitarre auch mal rumgereicht. Ach, zeig mir mal das, zeig mir mal jenes. Irgendwer konnte noch was von den Kindern oder Jugendlichen. Und so habe ich eigentlich angefangen, ne, hier A-Moll, E-Moll, so ganz die einfachsten Griffe irgendwie rumzuprobieren. Ich habe auch nur mit den Saiten ausprobiert und da das erste Lied begleitet, einfach nur mit Bass, immer ding, dong, ne, und dann irgendein Jungschar-Lied dazu gesungen. Und so das immer ein bisschen weiter ausgebaut, weil ich das einfach da Spaß dran hatte, zu singen und ein Instrument zu haben, wo ich mich in relativ kurzer Zeit begleiten kann. Also mit 2, 3 Akkorden kann man ja schon singen und sich begleiten. Ja. Ne? Das ist ja das Tolle so. Ja.
Ich kann tatsächlich bis heute noch nicht viel mehr außer A-Moll, E-Moll auf der Gitarre, obwohl ich auch mal ein paar Jahre Unterricht hatte. Aber bei mir war das Problem, dass meine Hände sehr klein sind und ich konnte diese Barré-Griffe einfach nicht richtig greifen. Mhm. Also das, wo man so einen ganzen Steg, heißt es, ne?
Ja, ja.
Abdecken muss mit einem Finger und dann noch andere Sachen greifen. Ich kann das nicht. Und dann blieb es halt immer bei diesen Grundakkorden.
Also mir hat mal jemand gesagt, wenn du Barré lernen willst, dann musst du dich da mehrere Wochen sozusagen durchquälen wollen. damit die Finger das mitmachen, die Motorik das mitmacht. Das ist so wirklich eine Willenssache, da dran zu bleiben. Ich bin jämmerlich dran gescheitert. Ich habe es nicht gemacht.
Ja, ich also, auch.
Ja. Ich weiß, wie es geht, theoretisch, aber ich bin da nicht dran geblieben. Nee.
Ja.
Das ist so, weil ich dann auch manchmal gedacht habe, nee, ich brauche meine Finger auch noch für andere Dinge. Und es kann ja auch, wenn man es übertreibt, kann man sich da ja auch irgendwie Sehnenscheidenentzündung holen oder so, ne? Wenn man es falsch angeht. Ja, ist so eine Sache. Aber wie gesagt, mit den Paargriffen immer ein bisschen erweitert und dann Zupftechniken ausprobiert. Ja, einfach zeigen lassen von Leuten, die das konnten, die ich irgendwie getroffen habe. Und ja.
Du hattest es vorhin von deiner Teenagerzeit und dass du dein Akkordeon erstmal in die Ecke geworfen hattest. Aber auf deiner Seite stand auch, dass du dich in der Zeit immer wieder mit anderen MusikerInnen verglichen hast und dich dadurch selber unsicher gefühlt hast und dir so Selbstvertrauen verloren gegangen ist und dadurch auch so die Freude am Instrument. Das fand ich ein ganz wichtiges Thema, dieses sich vergleichen, dieses ständige. Zumal du ja so einen ganz individuellen, eigenen, spielerischen Zugang zur Musik hattest, ne?
Ja, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, wo ich sage, das ist wie so eine, vielleicht eine Lebensaufgabe, Daueraufgabe, weil ich denke immer wieder, ja, da bin ich jetzt drüber weg, jetzt kann ich spielen, was ich will, ich bin alt genug, ich habe Erfahrungen, Fähigkeiten und so weiter. Aber es kommt immer wieder mal, dass ich denke, ach, das ist jemand viel besser oder sollte ich das wirklich machen oder sollte ich es nicht lieber lassen? Also das ist ein immer wieder Ringen mit diesen Zweifeln. Was mich dann wiederum ermutigt hat, war mal zu sehen, dass ich einen echten Profi in einem Konzert getroffen habe als Konzertbesucher und der mir dann sagte, das war bei Matthew Whittaker, genialer Mensch, Musiker, den man sich unbedingt anhören sollte. Naja, der sagte, also wenn ich den spielen höre, dann weiß ich auch nicht so genau, der Profi sagte das, ob mich das motivieren soll oder ob ich eigentlich aufhören kann, weil das kann ich vergessen. Und er würde sich dann immer wieder dazu durchringen und dafür entscheiden, eben doch weiterzuspielen. Und ich sage, Mensch, der ist voll Profi, der kann so viel Zeugs, die ich gerne, ne? Und sage, also okay, wenn das hört nicht auf. Es wird immer jemanden geben, der was toller und besser und sonst wie kann.
Ja.
Und irgendwo habe ich mal diesen sehr weisen Satz gehört, vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich mit niemandem außer mit dir selbst. Und das ist es, wo ich immer wieder versuche, zurückzukommen. Weil wenn ich gucke, wie ich früher gespielt habe, wie ich vor 2 Jahren gespielt habe, wie ich als Kind angefangen habe zu spielen, habe ich auf jeden Fall eine Menge dazugelernt. Und ich entwickle es ja auch ständig weiter. Und ich kann was. Ich bin wer und ich kann was. Und das brauche ich mir nicht selber kaputt machen, indem ich irgendwo viel Höheres hingucke, wer die tollste Bühnenshow hat oder sonst die Fingerfertigkeiten etc., Stilistiken. Das bringt's nicht, sondern es bringt mich dann weiter, wenn ich selber dranbleib und mir die Freude auch bewahre. So.
Ja. Du hast Sozialpädagogik studiert, richtig?
Mhm.
Und hast aber irgendwie geschafft, dass die Musik da trotzdem auch irgendwie Bestandteil blieb.
Ja, also das war schon, die Vorgeschichte ist ja noch, ich bin auch Erzieherin und das war sozusagen die Vorstufe und habe dann gemerkt, es ist ein schöner Beruf, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, sag mal, jahrzehntelang Kita und habe dann einfach noch eine Erweiterung gesucht und das war die Sozialpädagogik, aber schon in der Kita war Musik immer ein wesentlicher Bestandteil und ich habe eben geschaut, wo kann ich das weiter einbringen. In der Kinder- und Jugendarbeit war es nicht schwierig. In der Beratung war es dann eine andere Sache, das ging dann nicht mehr. Aber mich hat es natürlich auch, sag ich mal, durch Familienphasen, Erziehungszeiten meiner Kinder, war ich auch raus aus dem Beruf und habe dann so meinen Weg da wieder reingesucht und habe da eben immer verbunden mit Pädagogik, habe ich wieder Wege gefunden und habe dann viele, viele Jahre in der Familienbildungsstätte Eltern-Kind-Spielkreise geleitet. So ganz allgemeine Spielkreise waren das, so die allerkleinsten, Einjährige und 1,5- bis 3-Jährige. Und da gab es dann irgendwann auch die Gelegenheit, das Ganze als musikalischen Spielkreis zu gestalten und die Musik zu fördern für die Allerjüngsten und die Interaktion zwischen Eltern und Kindern durch Musik. Und da hat's bei mir so richtig gezündet, da habe ich gemerkt, boah, es ist doch wieder die Musik und die Musik möchte ich am allermeisten machen und einfach, weil ich da diese Freude weitergeben konnte. an Kinder, an Eltern, an Großeltern. Also das ist unabhängig vom Alter. Es ist irgendwas in Musik, was jeden Menschen ansprechen kann. Und ja, das fasziniert mich unglaublich.
Das heißt, du hast noch mal studiert, als du schon deine Kinder hattest?
Ja, ja.
Und genau, man muss dazu sagen, du hast 4 Kinder, ne?
Ich habe 4 Kinder, ja.
Wow, okay. Ja, klingt nach ziemlich viel Action.
Das ist es.
In dieser Zeit, oder? Also das alles zu jonglieren?
Ja, es ist nie langweilig und es ist eben auch so, dass ich mir einen Plan machen kann und das Leben kommt und sagt, ha, 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 weil ein Kind braucht immer irgendwas und kommt noch rein. Bestes Beispiel, ich habe gesagt, in dieser Stunde jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, bitte, ihr stört mich nicht, wenn ihr vorher was wollt, na, 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 na. Und zack, geht die Tür auf. Mama, ich brauche nur eine Fahrkarte. Ich habe nur die Hand hochgehoben, weil die wissen, wo Geld liegt, die kriegen das hin. Ne? Aber so, es ist einfach immer nochmal, man braucht diese Flexibilität. Und es gibt Momente, wo mich das total pusht, weil ich sage, boah, jetzt habe ich Zeit und jetzt schaffe ich ganz viel. Und es gibt Momente, wo es umgekehrt mich einfach wahnsinnig nervt, wenn ich mir was vorgenommen habe. Und dann kann ich es wieder komplett vergessen. Ich habe doch nicht Klavier üben können. Ich konnte doch nicht den Song fertig weiter bearbeiten oder, ne? Und damit heißt es immer wieder umzugehen und auch gnädig zu bleiben und zu sagen, okay, ich kann nicht sagen, da ist das Ziel und da renne ich jetzt hin auf einer Kurzstrecke. Sondern ich habe gesagt, manchmal kommt es mir vor, als muss ich erst zum anderen Planeten fliegen und von da oben runter gucken und dann sortieren. Wo wollte ich eigentlich hin? Weil der Umweg so weit sich anfühlt, ne?
Ja, wow, aber krass, dass du es durchgezogen hast bis heute auch. Also, weil du lebst ja jetzt freiberuflich, ne? Du arbeitest jetzt freiberuflich.
Ja, und ich habe jetzt aber auch seit kurzem wieder eine halbe Stelle als Sozialpädagogin. Also die Herausforderung ist jetzt doppelt da. Also es ist einfach so, das Studium, was ich gemacht habe, hat eine Menge Geld gekostet und danach war klar, okay, ich habe das jetzt zwar einigermaßen refinanziert, aber jetzt sind wir doch ziemlich abgeschröpft. Mein Mann macht auch Teilzeit, was gut ist, weil er mir sonst, also er hat mir einfach auch den Rücken freigehalten, um das Studium weiterzumachen so. Und jetzt war einfach klar, also Musik und Begeisterung ist das eine, aber das fällt auch nicht alles schnell vom Himmel. Es ist ein Weg, der Zeit braucht und jetzt kombiniere ich das, habe eine befristete Stelle als Sozialpädagogin obendrauf, kann da aber zum Teil auch Musik machen, das wieder in der Kinder-Jugendarbeit, ja, so, dass es sich kombinieren lässt, aber eben nicht nur, ich habe da auch andere Aufgaben und es geht eben darum, beides zu jonglieren. Also ich habe jetzt zusammengefasst mehr als eine volle Stelle, weil meine Freiberuflichkeit natürlich auch genauso wichtig ist. Um nicht zu sagen, wichtiger.
Ja, so. Wahrscheinlich mehr Energie noch braucht, ne? Weil du das ja dann als One-Man-Show sozusagen machst, One-Woman-Show.
Die Herausforderung als Musikerin ist, dass ich mich breit aufstellen muss, um zu netzwerken, um Kontakte zu pflegen, um reinzukommen und auch Unterschiedliches zu bespielen. Also es gibt manchmal so dieses Negativ-Touch-Image von wegen, ja, wer unterrichtet, der ist noch nicht gut genug oder so ein Quark. Ich weiß gar nicht, was das immer soll. Also ich habe angefangen, Klavierunterricht zu geben und merkte vom ersten Moment, das, was ich bereue, ist, dass ich nicht schon viel früher angefangen habe. Weil das ist so eine tolle Arbeit. Ich liebe das, Kindern das zu vermitteln. Und die sind alle so unterschiedlich. Und die individuell zu begleiten auf ihrem Weg in die Musik ist was wunderschönes, ja. Also ich liebe diesen Teil und ich mache Kurse in der Kita, elementare Musikpädagogik. Es gibt auch den Begriff Früherziehung. Ich mag den immer nicht so. Das klingt so nach, das ist erst und dann kommt noch so was Besseres. Ja. Das finde ich immer ein bisschen doof. Also es geht darum, wirklich in die Grundlagen von Musik einzusteigen. Wir hopsen durch den Raum, wir singen ein Lied, wir hauen auf die Trommeln, wir schleichen und arbeiten mit Dynamik, um dann wieder zu rennen und zu stampfen. Singen, tanzen, also all das gehört dazu und das mache ich auch einen ganzen Vormittag, mehrere Kurse hintereinander in der Kita und liebe auch das. Und ich liebe es, mich mit meiner Jazz-Kombo zu treffen und da zu proben für den nächsten Auftritt. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und ich liebe es, eigene Songs zu schreiben und ich liebe es selber am Instrument, mich weiterzuentwickeln und da zu proben und zu üben. Das sind alles Tools von aktiven, musikbezogener Arbeit. Und dann gibt's natürlich noch die ganze Organisationsstruktur. Da sind die Buchungen von Elternbeiträgen, da. Da geht's um die Pflege der Homepage, da geht's um den Insta-Account und. Das alles braucht ja Zeit, ne? So, ja. Also es ist sehr vielseitig und auch anspruchsvoll.
Ja, wow, was ein Überblick du gerade gegeben hast. Ja, das ist echt, klingt echt nach einem Job eigentlich für mehrere. Ich wollte noch mal kurz auf den Klavierunterricht eingehen, weil da hätte ich jetzt die plumpe Frage, warum denn jetzt Klavier? Wir hatten es erst von Akkordeon, dann von Gitarre und jetzt gibt es aber Klavierunterricht.
Genau, das habe ich auch gemerkt, du das beim Erzählen, dass da die Verbindung noch mal fehlt. Ich habe, als ich das erste Mal in der Kinder- und Jugendarbeit so richtig eingestiegen bin, vor vielen Jahren, ist mir eine Fortbildung begegnet, musikbezogen, da über die Kirche. Da habe ich eine Musikweiterbildung gemacht über die Kirche und da war es Voraussetzung, Klavier zu spielen und Gitarre. Das heißt, ich habe in dieser Fortbildung neu für diese Fortbildung begonnen, Klavier zu spielen. Also vom Akkordeon auf das Klavier umgeswitcht und hatte da auch intensiv Unterricht und habe dann später 5 Jahre lang Gottesdienste begleitet. Also da ging es darum, Popmusik in Gottesdienst und Andachten reinzubringen. Und da habe ich eben gesungen, habe Klavier gespielt, manchmal Akkordeon auch dabei gehabt und die Gitarre. Und es ging immer darum, andere zu animieren, zu singen. Also wie geht das mit dem Zusammensingen? Und auch durch diese schwierige Corona-Zeit, wo es ja dann komplett verboten war zu singen, zum Beispiel Andachten per Zoom gestaltet, indem ich dann da zugeschaltet war als Musikerin und habe gesagt, okay, wenn ihr jetzt alle euren Ton ausmacht, ihr hört die Begleitung, dann könnt ihr zu Hause mitsingen. Und solche Tricks, also ja, auch getan. Und so kam ich eben dann über diese Fortbildung und über das Musikmachen in der Kirche immer weiter ins Klavierspielen rein. Eben Klavier als Begleitinstrument in der Hauptsache. Und habe mir da dann auch Unterstützung geholt, um nochmal die Begleittechniken weiter zu erweitern. Und dieser Mensch in der Musikschule, mein Kollege, der sagte irgendwann, Silvia, wir haben so viele Anfragen von Kindern, ich kann die gar nicht mehr alle aufnehmen. Hast du nicht Bock, du könntest das doch auch. Und ich sagte, was, ich? Klavierunterricht? Ich kann das doch gar nicht. Und er meinte, doch, und mit deiner Pädagogikausbildung dazu, Mensch, Meier, das wäre doch was. Und ich hatte zu der Zeit eben schon mein Studium begonnen, was eben auch mit Musik zu tun hat, Musik in der Kindheit. Und da geht es nämlich genau um diese Zugänge. Also wie kann man Musik vermitteln und zugänglich machen auf unterschiedliche Wege, um diese ganzen Lernprozesse. Das war so der Schwerpunkt davon. Und von daher hat es super zusammengepasst. Und ich habe begonnen und wie gesagt, als erstes bereut, dass ich nicht schon viel früher angefangen habe. Weil es ist so eine schöne Arbeit und ich lerne natürlich auch selber immer weiter und ich muss dranbleiben. Also ich kann natürlich nicht sagen, das geht jetzt 3 Jahre weiter, dann sind die auf einem Level, wo ich, also ich muss ja auch mich angleichen und gucken, wie bereite ich die Stücke vor, wo sind die Schwierigkeiten. Das heißt auch wieder Noten lesen und intensiver da reinkommen, was ich sonst freiwillig nicht unbedingt so mache. Ne? Ich singe ganz gerne, aber Noten, naja, das ist halt Arbeit. So, ne? Andere Arbeit, ja.
Unterrichtest du nur Kinder oder auch Erwachsene?
Es ist jetzt auch die erste Erwachsene tatsächlich da und das ist auch wunderschön, ja.
Cool. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist ja deine Musik. Also, dass du eben auch mit deiner Musik auftrittst. Mhm. Und ich glaube, da gibt's auch noch eine ganz schöne Geschichte über deinen allerersten Auftritt 2018, weil der unglaublich spontan zustande kam und so ein bisschen Dinge ins Rollen gebracht hat. Ne? Erzähl gerne mal.
Das war wirklich überhaupt nicht geplant. Die Schule hat ein Orchester, so, da war meine Tochter drin und da hieß es, oh, wir können nach Südfrankreich fahren und sind da in Gastfamilien. Und meine Tochter sagte, um Himmels Willen, fahre ich nicht mit, ich kann ja noch gar kein Französisch. Die hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Unterricht in Französisch. Mhm. Und ich sag, bist du bescheuert? Du hast die Idee, nach Südfrankreich zu fahren. Ich liebe Frankreich. Und dann musst du mit. Dann habe ich so rausgekommen, dann fahre ich da halt mit. Ne? Und das war so ein Spruch. Und dann sagte sie, eigentlich eine schöne Idee. Dann habe ich mit den Orchesterleitern gesprochen und die waren ganz offen und sagten, ja, toll, kannst du machen, bist du als Begleitperson dabei. Hat eine super Zeit da. Und außer, dass sie da im Orchester ihre Sachen geprobt haben und also das war, dann gab es einen deutsch-französischen Auftritt eben auch, ganz schön. Und Freizeitprogramm, haben die abends und nachmittags immer wieder gesungen. Also da war ein Kollege dabei, der hat Gitarre gespielt, ein Lehrer da. Und ich habe dann auch die Gitarre geschnappt, die Jugendlichen manchmal. Und wir haben zusammen gesungen und mehrstimmig auch gesungen und hatten richtig Spaß daran. Und wir waren wieder zurück in Deutschland. Es sollte dann so ein Nachtreffen geben, den Abend. Und meine Tochter hatte Fieber und ich wusste gar nicht, gehe ich da jetzt eigentlich noch hin und war so am Eiern, ne? Bleibe ich bei ihr? Braucht sie mich? Ganz so klein war sie nicht mehr, aber dachte, ach komm, okay, gib dir einen Ruck und geh da noch hin. Aber kam halt viel zu spät zu diesem Treffen an, ne? Und die war noch eine Runde am Singen schon und ich dabei. Und dann sagte eben hier der Kollege, Mensch, tut mir leid, ich bin jetzt gerade schon auf dem Sprung, weil ich gehe jetzt gleich zu einem Auftritt. Ich sage, Auftritt? Ja, stell dir vor, ich habe da einen Musiker getroffen und der hat da selber einen Auftritt für eine halbe Stunde eigentlich. Und der meinte, ach, ich gebe dir eine Viertelstunde ab. Und jetzt darf ich da also mal für eine Viertelstunde Bühnenluft schnuppern und bin total aufgeregt. Ich weiß noch gar nicht richtig, was ich spiele, aber ich habe total Bock. Ach, weißt du, willst du nicht einfach mitkommen? Und ich so, Auftritt? Ja gut, ich komme mit. Und im Auto sagt er dann, willst du auch mit auf die Bühne? Ich so, was? Keine Ahnung. Na gut, das ja, so war das wirklich so völlig, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ne? Und dann kamen wir da in eine Kneipe rein, wo ich schon ganz oft dran vorbeigefahren bin und niemals, also ich hatte keine Ahnung, dass es da drin Live-Musik gibt. Das hätte ich nicht vermutet und das war total nette Atmosphäre, da war eine Bühne aufgebaut, da war eine Anlage, da war jemand, der sich um die Technik kümmerte, kurzer Soundcheck, also war wunderbar und dann haben wir auf der Bühne besprochen, was wir jetzt aus dem Kauderwelsch, was wir da schon mal so zusammen jetzt während der Orchesterfreizeit gespielt haben, was machen wir denn jetzt so, ne? Und dann ein paar Songs performt, zweistimmig und ich habe wirklich diesen Moment, als ich auf der Bühne stand, ich guckte so kurz in die Runde, das Herz klopfte, ich nahm das Mikrofon, hörte die Gitarre und ich habe losgesungen und habe mich sau wohl gefühlt. Es war so das Gefühl, oh ja, hier bin ich genau richtig. Oh, ist das schön. Krass. Oh, toll. Auch noch eins und weiter. Und es passte einfach auch so, ne, mit aufeinander abgestimmt, hier zweistimmig. Wir hatten beide totale Freude daran und es kam mir vor, als stand ich da erst 3 Minuten als Klavier, also die Viertelstunde ist jetzt um, jetzt kommen die nächsten dran, ne? Das ist immer so halbstündige Slots. Ja, warum habe ich das nicht schon viel früher gewagt oder mich mal erkundigt oder so, keine Ahnung.
Und dann hast du quasi mehr Orte und Events gesucht, wo du auftreten kannst.
Ja, also ich bin einfach da wieder hin zu dieser Open Stage und habe mir auch andere Musiker einfach angehört und dann haben wir zusammen manchmal weitergemacht und das war so, das läuft so als so Jam-Session, ne? Also da können sich Leute anmelden und sind dann fix da, diese halbe Stunde, aber es ist auf der Bühne immer wieder Bewegung, also es kann auch sein, da kommt jemand und singt eine zweite Stimme, da schnappt sich jemand den Bass oder setzt sich jemand an die Cajon und das ist ganz lebendig da und so konnte ich einfach auch immer mal rein und was ausprobieren und dann wieder nicht und so. Und habe dann eben auch geguckt, was gibt's noch für andere offene Bühnen und habe das ausprobiert. Habe dann auch angefangen, auf einen Hinweis Straßenmusik zu machen, wo ich erst immer dachte, ach, das hat so ein Geschmäckle von, ist das Betteln? Was ist das eigentlich? Fühle ich mich da wohl? Oh Gott, wenn mich da Leute sehen, die mich kennen und ach, ein Schreck. Und es ist aber ein total faszinierendes Experiment. Also wer Musik macht, kann ich gerne ermutigen, das mal auszuprobieren. Weil es ist so spannend, was dann passiert mit den Leuten, die da vorbeikommen. Also natürlich gibt's etliche, die gehen einfach vorbei, denen ist das egal. Dann gibt's aber diesen Blick, der sich, ne, von gelangweilt erhält und dann ist da auf einmal ein Lächeln mitten in der Menge. Oder es kommt eine Mama mit einem Kind vorbei und das Kind fängt an zu hüpfen und zu tanzen oder so. Dann bleiben welche stehen, manche geben Geld. Es ist so unterschiedlich und man kann eigentlich so einen Platz ganz anders wahrnehmen und die Menschen wahrnehmen durch Musik. Also ich kann die Menschen beobachten und gebe ihnen auch was. Und das finde ich ein unglaublich schönes, schönes Erlebnis. Also mir macht das total Spaß. Ich mache das nicht mehr so oft, aber ab und an und ich liebe es. Also es ist was Besonderes.
Das ist echt, ja, das ist cool. Ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Ich hätte, glaube ich, auch erstmal das Vorurteil bei Straßenmusik, dass das so wie Betteln ist, dass man da so ein armer Musiker halt ist, der leider keinen Auftritt kriegt und deswegen muss er halt vorm Kaufhof stehen. Aber sich das zu erschließen als Kunstort, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist schön, was du beschreibst, ja. Ja.
Und es ist jedes Mal wie so eine Mutprobe auch. Natürlich genau
dieses. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja, ja.
Ja, ne? Ich habe dann auch ausprobiert, ein bisschen rumzufahren, also andere Orte abzuklappern und mal dahin zu gehen, wo mich vielleicht keiner kennt und so und dann wieder zurück und auch hier, so, weil ganz so viel rumfahren kann ich natürlich auch nicht, weil ich nicht so flexibel bin, ne? durch die Familie und so. Naja, und auch andere Verpflichtungen. Aber es ist einfach ja immer wieder so ein Ausprobieren. Und wie gesagt, man kann einen Platz dadurch beleben und Menschen etwas geben und da kommt was zurück. Da kommt nicht nur Desinteresse. Das Geld ist dann gar nicht das Entscheidende. Also also man macht nicht Straßenmusik, um damit Geld zu verdienen, sondern es ist eigentlich dieses...
in Kontakt kommen mit den Leuten.
In Kontakt kommen und einen Kunstort entdecken, so wie du gesagt hast, ja.
Ja. Du schreibst selber Songs auch, ne?
Mhm.
Und die sind auf Englisch, Französisch und Deutsch?
Nein.
Nein.
Auf Französisch habe ich bisher noch nicht getextet. Das kann aber noch kommen. Ja.
Ah, ich dachte, weil du so französisch affin bist, dass du jetzt auch schon auf Französisch selber Lieder schreibst, oder?
Tatsächlich, wir waren jetzt gerade wieder im Urlaub in Frankreich und ich habe mir ein Buch gekauft, nachdem ich ein ganz nettes Gespräch mit der Buchhändlerin hatte. Les mots qu'il nous faut, Wörter, die wir brauchen, heißt das. Da sind sozusagen Kunstwörter geschaffen. Das sind zusammengesetzte Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt, die aber verdeutlichen, was wir noch brauchen. Also es geht um Liebe, es geht um Freiheit und es ist ein Kunstbuch. Und die meinte erst, na ja, jetzt als das als Fremdsprache ist es vielleicht ein bisschen sehr anspruchsvoll, aber es sind immer nur ganz kurze Erklärungen. Es ist wie so ein Mini-Lexikon. Und es hat mich unglaublich inspiriert. Und ich stand da in dem Laden und habe gesagt, ich habe ja auch französische Freunde und Bekannte hier in Deutschland. Also es ist wirklich so in meinem Kopf, vielleicht probiere ich das mal, auf Französisch zu texten, weil ich liebe diese Sprache. Die singt sich einfach nochmal ganz anders als Deutsch oder Englisch. Ja.
Ja.
Und ich kriege auch immer wieder, wenn ich auf Französisch singe und danach Englisch-Deutsch, diese Rückmeldung, dass die Französischen, dass da meine Stimme besonders klang. Und das merke ich selber auch. Also das ist ein Schatz. So, ich mag das sehr und experimentiere damit auch weiter. Ja.
Französisch hat viele so nasale Laute.
Das ist es, ja.
Dieses ganze Oh und Oh und sowas. Und das geht halt alles so schön in den Kopf rein. Und da kann man wunderbar Klänge mit erzeugen. Das hat mein Gesangslehrer immer gesagt.
Ja, ja, genau.
Ja.
Das ist es. Mhm.
Wie würdest du denn selbst deine Musik, also die Lieder, die du schreibst, beschreiben? Sind das, was für ein Genre ist das oder worum geht's da inhaltlich? Was ist das für Musik, die du machst?
Es ist immer was mit Groove. Es ist immer gefühlvoll und zeitweise aber auch tanzbar. Und ich mag es sehr, wenn das nicht alles durchgängig so klar vorhersehbar ist. Da ist die Strophe, da ist der Refrain, da ist die Strophe, da ist der Refrain, das kennt man so, noch vielleicht eine Bridge. Mhm. Sondern ich mag es auch, wenn da so ein Überraschungsmoment drin vorkommt und es plötzlich verlangsamt und dann wieder an Tempo aufnimmt. Das ist so ein Spleen von mir, sag ich mal. Das kann motivieren, kann schön sein. Wofür es sehr kompliziert ist, ist es für Aufnahmetechnik. Weil ich kann mir nicht einfach ein Metronom hinstellen und sagen, das sind die Spuren und so läuft es auch ab. Das ist mit ein Grund, warum ich mit dem Aufnehmen echt noch struggle. So, aber live mache ich das total gerne. Bin da am Experimentieren. Und inhaltlich sind es Lebensgeschichten, sind es eigene Erfahrungen oder sind Themen, die ich so sehe. Natürlich sind eigene Erfahrungen auch immer mit allgemeinen Themen verbunden. Ne? Ja.
Und wie kommst du auf Ideen für Songs? Also brauchst du da zum Beispiel einen Urlaub in Frankreich am Meer, um mal den Kopf irgendwie frei zu kriegen? Oder passiert dir das auch zu Hause unter der Dusche in der Bekannten oder im Bus oder im Auto? Oder
also so? Den Luxus dafür, ans Meer zu fahren regelmäßig, den habe ich natürlich nicht. Das wäre zu teuer. Und das ist natürlich, ist so eine Weite, ist auf ihre Weise inspirierend. Aber das kann jede Landschaft sein. Ne? Und es kann auch zu Hause während dem Tun sein, dass ich in irgendeine Energie reinkomme, in irgendeine Stimmung reinkomme, sei es Ärger oder Freude, und dann daraus irgendwie plötzlich eine Zeile, eine Idee, ein kleiner Text da entsteht. Also eins der letzten Lieder, das ich selbst geschrieben habe, entstand eigentlich so, dass ich hier am Schreibtisch saß, einen Haufen Zeug zu tun hatte, lauter Projekte gleichzeitig. Mein Schreibtisch war ein einziges Chaos, muss ich sagen. Also es war ein lauter Stapel, wo da, und ich habe irgendwie angefangen zu switchen, ne, zwischen dem einen, nee, das andere ist doch dringend, ach, ich mach das und jetzt noch den Anruf. Und also ich merkte, ich kam in so ein totales Rotieren. Ich glaube, das kennt jeder, dass es so Momente gibt, wo dir alles dringend erscheint und denkst, ja, das geht gar nicht mehr. Und ich merkte, boah, ich muss raus hier. Also ich kann nicht mehr denken, ich kann so auch nicht mehr sinnvoll arbeiten. Ich gehe jetzt einfach mal eine Runde um den Block, kleiner Spaziergang, durchatmen und dann geht's wieder weiter. Dann kann ich überlegen, was mache ich jetzt als nächstes, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig so, ne? Mhm. Und aus dieser Stimmung raus, boah, bin ich chaotisch, fing ich so beim Gehen an zu singen, I'm a creator und so, ne? Ich bin irgendwie, ja, ich bin chaotisch und so weiter, fiel mir ein. Und dann ist da innerhalb weniger Minuten, hatte ich wirklich eine Idee für ein Refrain und habe dann Strophen dazu gebaut. Und es war so ein Zack, wie aus der Situation, fast wie vom Himmel gefallen. Auf einmal war da ein Song da. Ja. Und das ist natürlich wirklich ein richtiges Geschenk, wenn es so passiert. So I gotta get out, take a deep breath. Surrounded by nature, I'm losing my strength. No need to get angry, told the water to me. And as we keep on flowing, here's what I see, I'm a creator. Creator, creating chaos every day. For creativity, almost everything. Es gibt aber auch andere Songs, da habe ich irgendwie eine kleine Melodieidee, eine Notiz auf meinem Handy und ich denke, Mann, das habe ich vor 3 Monaten da, ich weiß gar nicht, was will ich denn mit diesem Schnipsel? Was wird das noch was oder wird das nichts? Und dann kann es aber doch sein, ein halbes Jahr später, ich hole das raus, weil ich mich an irgendwas erinnere, ich kriege eine Verbindung und kann daran weiterarbeiten. Ne? Also so gibt's viele Sachen, die sind irgendwie für die Mülltonne, die waren es nicht, die sind irgendwo notiert und liegen da und stauben da und verwerfe ich vielleicht auch irgendwann, weil ich sage, nee, gar nichts. Und an anderen baue ich weiter. Also das ist so ein ganz bunt kreativer Prozess und aus meiner Sicht schwer planbar. Aber ich habe auch mit einem Musikproduzenten bei einem Workshop gesprochen, der sagte mir, also wenn dir jemand erzählt, ich habe hier den Nonplusultra-Plan für Songwriting, dann glaub ihm das nicht, weil den gibt es ja nicht. Es gibt natürlich Tools, die hilfreich sein können, aber es gibt nicht den Masterplan für Songwriting. Also das stimmt nicht.
Ja, zumal ja jeder Mensch anders ist und anders funktioniert. Und du beschreibst jetzt, okay, du musstest mal raus an die frische Luft, ne, und dich bewegen und dann irgendwie auf Ideen kommen. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die brauchen genau das Gegenteil. Die müssen sich irgendwo einsperren zu Hause, brauchen Stille und Ruhe und dann kommen die Ideen. Das ist ja total unterschiedlich.
Und ich glaube, es sind auch immer verschiedene Möglichkeiten, die jeder in sich hat und braucht. Also für mich ist es auch nicht immer der Spaziergang, ne? Das war jetzt in dem Moment so. Es kann auch zu Hause sein oder ja.
Du hast vorhin von der Straßenmusik erzählt, aber du hast ja auch, ich sag mal, normalere Auftritte, also richtig mit Bühne und sowas, so kleinere Konzerte und so. Wie ist da denn der Kontakt dann mit dem Publikum? Erzählst du denen auch was zwischen deinen Songs oder kommst du danach mit den Leuten ins Gespräch?
Also das ist eine Erfahrung, dass das ganz wichtig ist, was zu erzählen, weil sonst kommt so ein Musikstück zu unvermittelt. Die Menschen brauchen irgendwo einen Ansatzpunkt. Was soll diese Musik? Warum kommt das Lied nach dem Lied? Ich muss auch nicht jedes Mal das Lied ansagen und sagen, und das hat der und der komponiert und das ist Werk Nummer na na na. Das ist eher so in der Klassik wichtig, ne? Aber bei Popmusik, die Leute wollen Geschichten hören. Und dass das einen Bogen ergibt, was da an Musik auftaucht. Und dann können sich die Sprachen abwechseln, es geht alles, aber ich brauche sowas wie einen Bogen, ich brauche einen roten Faden dadurch. Und das habe ich so eigentlich in der Form zum allerersten Mal im Januar erlebt. Da habe ich ein Konzert gemacht, das war eine Kombination, im Deutsch-Französischen Verein war das, von denen war ich gebucht. Das war eine Kombination aus französischen Liedern und eigenen Liedern auf Deutsch. Das war für mich echt die schwierigste Aufgabe, genau diesen roten Faden da reinzubringen und mich selber zu entscheiden, in welcher Reihenfolge sortiere ich die Songs? Wie will ich das aufbauen? Was passt wonach dran? In welcher Reihenfolge? Was passt hintereinander oder was beißt sich? Will ich zwei schnelle Stücke haben oder ein langsames? Und warum? Wie ist das mit den Tonarten? Wenn ich 5 Stücke nur in A-Moll und C-Dur spiele, ist das todsterbenslangweilig. Es braucht einen Wechsel der Tonarten. Das sind alles Sachen, die mir erst da bewusst geworden sind, als ich selber ein komplettes Konzert geplant habe. Ich dachte, ja, also das ist nochmal was ganz anderes als einfach, in Anführungszeichen, einfach nur zu singen. So, ja. Sondern was will ich da erzählen? Und das ist toll, war eine tolle Aufgabe. Ich habe aber auch gemerkt, ich war hier danach fix und fertig und habe so richtig gespürt, ich könnte das nicht jede Woche machen. Oder ich müsste mir mal so eine Strategie entwickeln, dass ich sage, das ist mein Konzertprogramm und dann führe ich das auch mehrfach auf und habe die Orte, wo ich das mehrfach machen kann. Das sind alles so Aha-Momente. Okay, für andere vielleicht selbstverständlich, die da irgendwo im Musikbusiness unterwegs sind, die lachen vielleicht. Aber ich sage, hallo, das sind meine kleinen Steps. Die brauche ich. Das sind Erfahrungen, die Erkenntnisse, die im Vollzug erst deutlich werden. Ja.
Ja, und es gibt ja eben kein Handbuch dafür. Das ist ja auch das, was ich häufig irgendwie anpranger, dass ich gerne wüsste, wie so ein Job in der Kunst eigentlich funktioniert. Mhm. Und keiner weiß es so richtig, ne? Man kann halt immer wieder Leute fragen, wie machst du das? Und was sind deine Erfahrungen? Und dann wird man trotzdem auch wieder verschiedene Rückmeldungen kriegen. Und wie du sagst, man muss es selber erfahren und ausprobieren. Und dann wird man es erst wirklich für sich wissen. Ja. Mhm. Aber ich musste gerade trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich so an die großen Stars denke, die Konzertarenen füllen, die spielen ja tatsächlich immer dasselbe Programm. Die haben ja ihre Setlist. Ne? Also natürlich wird es dann auch mal irgendwie ein bisschen Improvisation zwischendurch geben mit dem Publikum, weil ja nicht jeder Abend gleich ist. Aber die Setlist ist immer dieselbe, sonst könnten die das auch, glaube ich, nicht, das kriegen die ja nicht in ihren Kopf rein, da irgendwie 10 verschiedene Konzertvariationen da irgendwie zu machen.
Ja, ja, das ist so mit dieser Setlist, die will ja auch erarbeitet sein. Also, dass es so eine Routine dann entwickeln kann. Ich denke manchmal, also jetzt, ich habe immer mehr Respekt davon, wenn da Leute stundenlang auswendig singen. Wo, diese Texte, da macht sich keiner einen Kopf drüber. Ich gehe in ein Konzert und feiere das. Aber mal zu überlegen, wie lange dauert das, bis dieser Text da ist, am besten noch in Koordination mit dem Instrumentenspiel. Das dauert. Das ist ewig lange Arbeit und das sieht man halt nicht. Diese Arbeit, die ist nicht sichtbar auf der Bühne, sondern also das Ergebnis ist dann sichtbar, aber nicht der ganze Prozess dahin. Und das ist eben ein Weg mit vielen, vielen Lernschritten, die immer wieder Geduld braucht. Und was du eben sagtest mit, es gibt dieses Handbuch nicht, wo das alles drinsteht, das fand ich so schön. Ja, aber aus dem Grund ist das Netzwerken für mich unglaublich wichtig geworden. Also gerade eben Kolleginnen fragen zu können, wie machst du das? Oder wie hast du denn an der Stelle, als du nicht weiter wusstest, dich da durchgehangelt? Hast du mir einen Tipp? Da ist für mich ganz wichtig auch immer wieder zu lernen, es gibt keine blöden Fragen. Das Problem ist ja immer wieder, man kommt sich dann so unwissend vor. Ja, da gibt's ja andere, die wissen das alles und denen ist das vollkommen klar. Meine Töchter haben sich kaputt gelacht, als ich einen Insta-Account einrichten wollte und sagte, helft mir mal. Sag mir, da klickst du da, das ist doch ganz easy. Und ich sag, ja, nee, für mich ist das komplett Neuland. Ich musste mich da erstmal reinfinden, ne? So, also das, sich davon frei zu machen und zu sagen, okay, ich lerne immer weiter, ich bin offen dafür und wage es eben auch zu fragen, auch wenn es ja scheinbar selbstverständlich ist, es schon längst zu wissen.
Ja. Ich habe gerade mich erinnert, ich arbeite mit Loopstation, trete damit auf. Und am Anfang, als ich versucht habe, mir dieses Teil beizubringen, da habe ich sehr viel Unterstützung von einer Kollegin bekommen, die das schon jahrelang macht, mit Loopstation zu arbeiten. Und ich hatte die dann auch einfach nur gefragt, wie ist denn dein Aufbau so? Worauf stellst denn du die? Und wo tust du dein Mikro hin und so Sachen? Da hat die mir total viel geholfen. Und dann hatte ich irgendwann nochmal eine Frage bezüglich, wie ich das mobil irgendwo hinbringen kann und dort trotzdem dort abspielen. Also quasi, ob ich irgendwie eine Lautsprecherbox oder mir kaufen soll oder wie macht sie das, dass man das dort dann abspielen kann, je nachdem, wo ich halt gerade so bin. Und da hat sie mir eine sehr umfangreiche Antwort geschickt mit sehr viel technischem Know-how und ich hatte nur die Hälfte verstanden. Mhm. Und ich dachte so, Gott, muss ich mich da jetzt reinarbeiten? Ach du Scheiße, ich will doch einfach nur...
Ja.
Und letztlich habe ich es dann tatsächlich völlig anders gelöst, als sie mir das gesagt hat. Aber ich war total froh, einmal diesen Input irgendwie zu kriegen, weil ich dadurch erst selber wusste, was will ich denn und was brauche ich nicht, was ist mir gerade einfach auch zu viel und könnte vielleicht der nächste Schritt irgendwann mal sein, aber im Moment brauche ich das noch nicht.
Ja. Und was du eben sagtest mit den technischen Begriffen oder so, das ist wirklich, ich merke an vielen Stellen, das ist wie ein Vokabeltraining. Also ich lerne wie eine neue Sprache in diesem Musikbusiness, weil es Begriffe gibt, von denen habe ich noch nie gehört und plötzlich soll ich das machen. Ne? Was ist der Unterschied zwischen einer Website und einer Homepage? Und solche Sachen, ne? Auf einmal musst du
da
nachdenken.
Da gibt's einen Unterschied? Moment.
Also die Homepage ist die erste Seite, auf die du kommst, wenn du die Website öffnest. Nur das ist die Homepage.
Ach, ich dachte, das heißt Startseite.
Nein, das ist die Homepage. Und das ganze Ding heißt Website.
Also, ja, habe ich gewusst.
Das wusste ich nicht. Also das ist jetzt nur ein so ein Detail. Okay. Was mir total hilft, ist, ich bin seit einiger Zeit schon in der GEMA und die GEMA bietet Webinare an für die Mitglieder, die kostenlos sind. Und das ist eine Riesenchance. Und so kam ich irgendwann auf die Imke Makura mit der Raketerei. Und das ist, da geht's drum, Frauen gezielt zu fördern für Musik. Also ein Netzwerk zu haben für Austausch und Fragen. Und ich bin da eingestiegen mit einem Webinar, mit Kursen und bin da mittlerweile in der Mitgliedschaft. Membership, viele Anglizismen, da geht's schon los. Mhm. Okay, man kann ja Englisch, aber es gibt dann immer wieder auch Wörter, wo ich denke, hallo, alles redet davon, benutzt das und ich habe keine Ahnung und da muss ich wieder nachfragen. Da ist das so mit dieser Sprache. Und das ist insgesamt, aber es ist ein super Tool für mich, weil da viele, viele Frauen unterwegs sind, die Bühnenerfahrung haben, die haben schon 3 Alben rausgebracht, ganz viel Routine, die haben mehrere Bandprojekte nacheinander, wo ich denke, toll, 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 toll und fühle mich dann manchmal wie die winzig kleine Maus, die gar nichts weiß und werde aber so liebevoll und herzlich da willkommen geheißen und es ist einfach auch ein Safe Space, ja, wo ich alles fragen kann, wo ich mich nicht blamieren kann im Grunde genommen und wo wir uns auch gegenseitig mitteilen, was lief gut, was lief nicht gut. Alle haben ihre Fragen, alle haben ihre Struggles. Bei niemandem läuft es einfach nur ständig wie am Schnürchen. Und das ist wunderbar, sich da gegenseitig zu stärken und auch zu ermutigen, dran zu bleiben an dieser so vielseitigen Arbeit, wie ich es schon beschrieben habe. Und so über dieses Netzwerk kam ich nicht zuletzt dann auch irgendwann auf deinen Podcast, ja? So,
weil es ist fast schon witzig, in wie vielen Folgen die Raketerei inzwischen erwähnt wird.
Sehr
also
gut.
Ich bin jetzt schon kurz davor, mich da mal zu melden und zu sagen, Leute, wir müssten eigentlich mal einen Podcast zusammen aufnehmen hier, weil das ist ja eigentlich, also ich höre ständig von der Imke und von der Raketerei und alle sagen immer, wie großartig das alles ist und schon gedacht, also irgendwie muss sie hier mal langsam sich vorstellen hier.
Ja.
Dein nächster Auftritt ist beim Lange Straße Fest in Kassel am 31. August.
Mhm.
Irgendwann nachmittags, so steht's auf deiner Webseite.
Ja, leider hat sich das Komitee noch nicht festgelegt auf einen genauen Plan.
Ah, ja.
Das ist da so, ja. Also das Fest beginnt nachmittags um 15 Uhr und dann gibt's da unterschiedliche Live-Musik und da werden wir auch einen Auftritt machen mit The Local Django Trio. Eine Jazz-Kombo. Genau.
Hast du noch mehr Auftritte in Planung?
Aktuell noch nicht. Wir hatten jetzt gerade einige über den Sommer. Das Tollste war wirklich am 30. Juni im, stimmt gar nicht, 30. Juni war in der Bücherei in Kirchdittmold. So, aber im Bergpark, da waren wir davor, Anfang Juni, bei der Konzertmuschel und das war also einfach sehr viel Besuch, ne? Also in Kassel, Bergpark, da waren eben die Wasserspiele vorher. Und da ist einfach viel Publikum, ne? Und von daher war das richtig, richtig gut besucht. Es war ein toller Sommertag. Ja, sehr schöne Stimmung. Und es ist klar geworden, also wir sind, an sich sind die Djangos, das ist ein fest bestehendes Trio. Und dann kommt ab und zu auch noch der Akkordeonspieler dazu und ab und zu ich. Und jetzt haben wir aber durch diese Konzerte, die wir schon hatten, haben wir so viel Spaß zusammen, dass wir auf jeden Fall Lust haben, weiter zu spielen miteinander und weitere Konzerte auch haben wollen. Aber das ist im Moment jetzt zwar erstmal Sommerloch, Sommerpause. Und
das geht jetzt meistens erst im September wieder los, ne?
Mhm. Und noch nicht so eine ganz regelmäßige Sache, ne? Keine Booking-Agentur.
Wie ist denn Kassel so? Also gibt's da viele Auftrittsmöglichkeiten für dich? Ist das eine kulturaffine Stadt so?
Doch, auf jeden Fall. Also in Kassel gibt's einige Möglichkeiten. Mhm.
Du hast eine Webseite, du hast Instagram, du bist auf Soundcloud zu hören. Ich glaube, YouTube auch. Oder YouTube noch nicht?
Na, YouTube noch nicht so wirklich, nee.
YouTube noch nicht, okay. Aber du hast einen Newsletter, den hast du auch relativ neu erst beworben, dass du jetzt inzwischen eben auch Newsletter verschickst. Und genau, das setze ich natürlich alles in die Shownotes dieser Folge. Dann kann man da mal vorbeischauen und vielleicht dich ja auch mal live sehen, wenn man in der Nähe von Kassel ist. Gibt's sonst noch irgendwie aktuelle Projekte, Dinge, die du jetzt gerne angehen möchtest? Oder schaust du jetzt einfach mal, was der Herbst bringt?
Also ich möchte gerne meine Songs weiterschreiben und es ist aber eine Langzeitperspektive, die aufzunehmen. So, ne? Das ist jetzt nicht so morgen übermorgen, sondern das braucht noch seine Zeit. Der Fokus ist wirklich ja weiter an dem Auftreten dran zu bleiben. Ne? Also so jetzt hier in Kassel zu sagen, komm, mach mal und trau dich mal, die Open Stages zu nutzen und dann eben auch Konzerte zu generieren. Und es ist aber auch so, dass man mich buchen kann. Also neben dem Django Trio bin ich auch mit einem Keyboarder unterwegs und zu zweit. Stimmt, da werden wir jetzt im Herbst noch spielen, in einem kleinen Städtchen in Treisa, 60 Kilometer von Kassel entfernt.
Sehr schön. Haben wir irgendwas vergessen noch zu erwähnen?
Ich glaube nicht.
Weil dann würde ich noch meine letzte Frage stellen, die ich ja immer am Schluss stelle und die ist, was wünschst du dir?
Dass das mit dem Trio so weitergeht, also dass wir wirklich weiter zusammen proben und da in die Arbeit und auch ins Booking reinkommen. Ja, und mir selbst auch den Mut, weiter dran zu bleiben. Ne?
Sehr schön. Ja, das wünsche ich dir auch.
Danke.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und erzählt hast. Ich finde, du hast einen echt guten Einblick in die ganze Arbeit hinter der Kunst gegeben und die vielen Gedanken und den Weg, den man da so geht. Und viele Themen, die wir auch selten oder noch gar nicht hier in diesem Podcast hatten. Und deswegen Dankeschön, dass du hier warst.
Mir fällt gerade noch ein, ich habe jetzt diesen Back to Black Amy Winehouse Film mir angeschaut und dachte während des Schauens wieder mal, es ist so typisch, natürlich kann man in einem Film nicht eine komplette Biografie von Anfang bis Ende erzählen, aber es ist ja als Musikerfilm angekündigt und dann beginnt der Film und sie ist schon erwachsen, sie schreibt schon Lieder, sie ist schon auf der Bühne. Ja. Das ist so alles vom Himmel gefallen. Es wird null erwähnt. Wie ist diese interessante Persönlichkeit eigentlich dazu gekommen, überhaupt Musik zu machen? Also, ja. Ne? Und das ist so ein Bild, was immer wieder suggeriert wird. Ja, das ist natürlich Kinowelt, aber es ist ja auch ein reales Leben gewesen. Es scheint alles vom Himmel zu fallen. Die Leute haben gleich 3 Alben veröffentlicht. Die gehen schon auf Tourneen. Und das ist nicht die Wirklichkeit. So, ja.
So ist es.
Und das ist eben wichtig, auch darüber zu sprechen. Ja, dass das eben diese kleinen, vielen Schritte braucht und wie der Weg so entlang gehen kann. Und dazu ist es eben gut, sich zu vernetzen und auszutauschen und da ehrlich mit zu sein und keine Luftschlösser zu bauen, sondern ganz konkret zu werden. Ja.
Sehr schön. Danke, Silvia.
Ja, sehr gerne.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Das war Backstage Folge 166. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter, drückt auf Abonnieren und schaut mal bei Instagram vorbei. Ich freue mich immer über Feedback und Anfragen. Wenn du dich gerne mal hier im Podcast vorstellen möchtest, dann melde dich gerne bei mir, zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Egal ob hauptberuflich oder als leidenschaftliches Hobby, ob Musik, Schauspiel, Literatur, Malerei, Tanz oder etwas anderes, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ich esse jetzt ein Eis und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.